Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Climate Gossip. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Ich bin wirklich wahnsinnig, ganz aufgeregt.
Genau so ist es. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Eventuell war ich krank nach der Klimakonferenz.
Man nicht so krass doll tatsächlich, aber
hört man nicht so krass doll.
Ich krank, ja.
Bei mir fühlt sich so an und es hört sich auch immer noch so an. Also ich bin froh, dass wir mittlerweile 16 Uhr haben, weil wenn ich um 9 Uhr diesen Podcast mit dir aufgenommen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich so mehrfach räuspern und husten müssen, wenn meine Stimme morgens noch gar nicht da ist.
Aber das ist alles okay, weil wir sind ja hier im Wohlfühl-Podcast-Raum.
Da hast du natürlich recht.
In der Wohlfühlzone.
Da hast du natürlich recht, ja. Ja, es sind schon ein paar Wochen vergangen seit der COP.
Ja.
Das war, oder beziehungsweise davor haben wir das letzte Mal gemeldet, da warst du im Urlaub, Samira. Hattest du einen schönen Urlaub?
Ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub.
So, sie hatte einen schönen Urlaub.
Abgehakt.
Ich hatte eine tolle Klimakonferenz, danke der Nachfrage. Und
Sassy, let's go.
Ja, wir werden gleich bestimmt auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber danach musste ich erstmal wieder klarkommen und dann, ja, hat mich Corona erwischt, einfach frech.
Gibt's das noch?
Ich hab auch nicht geglaubt. Aber ich konnte auf einmal nichts mehr schmecken und habe ich einen Test gemacht und der war sehr positiv.
Und da waren auf einmal zwei Striche abgefahren.
Ja, vor allem verrückt war, ich habe so lange keinen Test gemacht, dass der erste Strich kam und ich war so, gut, der Test funktioniert auf jeden Fall noch. Und dann habe ich so gedacht, nee, warte mal, sollte da jetzt ein Strich kommen? Nee, eigentlich nicht, oder? Naja.
Oh nein.
Naja, haben wir das auch abgehakt für dieses Jahr. Ist doch toll.
Ja, ich meine.
Top.
Wir haben uns jetzt echt lange, also quasi, aber wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt mit den Sonderspecial-Folgen. Also das ist jetzt wieder die erste Folge, die nicht mit einem hellblaueren Logo versehen ist, sondern wieder unser altes, tolles Logo hatten.
Stimmt.
Weil wir hatten einen Monat lang 4 Klima-Briefings vom Netzwerk Klimajournalismus, die wir beide ja moderiert haben. Und das war echt mega spannend. Also ich fand es richtig cool, irgendwie so mal den Raum zu haben, eine Stunde wirklich so mit Expertinnen zu Themen zu sprechen und dann so viele Journalistinnen, die damit in dem Raum waren. Und das war irgendwie ganz cool, dass wir das in den Podcast tragen konnten.
Ja, insgesamt, ja genau, also die Briefings an sich fand ich toll, diesen Austausch da auch mal so zu spüren richtig und zu sehen und davon irgendwie teil zu sein. Und natürlich auch die Gästinnen waren Wahnsinn.
Ja, alter, also Johann Röckström als großes Finale, das war schon cool.
Das war schon cool, und spannend und total schön für uns einfach, dass wir dabei sein durften und dass wir das auch hier in den Podcast tragen durften. Genau, da hast du voll recht.
Ja, und vielleicht, also wir wissen noch nicht, aber es kann ja auch gut sein, dass es eventuell.
Eventuell,
also wissen wir jetzt ja noch nicht.
Ne, aber wenn man sich das jetzt zu Weihnachten wünscht und den Teller immer auf ist, dann könnte das eventuell nochmal.
Also wir wissen da noch gar nichts. Aber also, ne, man kann sich ja wünschen. Man
die Verträge
kann
sind noch nicht unterschrieben.
Auf eine Frage
so nicht zu trockenen Tüchern. Aber man munkelt.
Munkelt. Und vielleicht überlegen wir uns ja auch, man merkt schon, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich super Lust auf diese Aufzeichnung, auf den Podcast, weil wir so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Auf der anderen Seite bin ich super müde, also wirklich unfassbar müde. Ich könnte jetzt in dieser Sekunde einfach einschlafen, so müde bin ich. Und diese beiden Stimmungen kämpfen so in mir während der Aufzeichnung gerade. Und deshalb habe ich auf der einen Seite Bock anzufangen, auf der anderen Seite habe ich auch Lust, komplette Scheiße die ganze Zeit nur zu labern.
Ich wollte gerade sagen.
Ich weiß nicht, ob das wie gut
dürfen wir uns, glaube ich, freuen, wo das jetzt hier noch hinführt.
Ja, ich glaube, es könnte so ein bisschen, also entschuldigt jetzt schon mal irgendwelche weirden Versprecher oder irgendwelche Sachen, es ist auf meine Müdigkeit zu schieben. Ich sag's, wie es ist.
Ja, und ich glaube, wir sind ja auch, wie der Titel es so schön sagt, wir sind mütend.
Ja, eieiei.
Auch,
um
das direkt nochmal mit reinzubringen in diesem Podcast. Ich habe auch das Gefühl, also gut, ne, Dezember, Weihnachten steht vor der Tür, komplett insanes Jahr wieder, was alles passiert ist, auch die letzten Wochen, und da kommen wir jetzt auch zu im Gossip der letzten Wochen, was alles passiert ist, und wir konnten noch nicht drüber sprechen, weil du im Urlaub warst, dann war Klimakonferenz, dann ich krank. Jetzt sitzen wir hier, Samira, also what the fuck, was happened? Ist alles passiert?
Ja, es ist wirklich einfach nur, also ich meine, Leute, die in Berlin aber oder die, also politisch ist einfach, ich weiß nicht, also es ist so wild, also es ist einfach fast noch nie passiert in der Geschichte, also es ist einfach so krass, dass einfach so eine Bundesregierung, ich meine, das war ja wie so eine offene Soap, ehrlich gesagt. Also ja. So, ich meine, es ist auch schon wieder so normal, weil man jetzt so oft drüber gesprochen hat, dieser ganze Weiterdreh mit der FDP und D-Day und so. Aber so, ich war, also wirklich diese Rede von Scholz, diese Rede von Lindner, dieser Abend, einen Tag davor wurde Trump gewählt.
Also, am gleichen Tag wurde
Trump gewählt. Ich war da, ja, es ist einfach so. Das sind so Nachrichtentage, wo du es selbst irgendwie kaum glauben kannst. Also ja. Es ist so, was zum Teufel. Und ich habe vieles daran wirklich geliebt. Ich habe auch Twitter als Ort mal wieder geliebt, weil da einfach so insane Dinge entstanden sind direkt. Also so Memes und so. Ich befinde mich ja immer noch im Volontariat des Westdeutschen Rundfunks und springe ja durch Redaktion und bin gerade bei Monitor. Und die haben dazu einen Film gemacht und das ist ganz, ganz krass, vielleicht suche ich euch das auch nochmal raus und spiele das ein, das mache ich einfach, ist mir egal, weil es einfach so geil ist, weil die haben einfach so die Rede von Scholz mit der Rede von Lindner so gesynkt, also quasi, es war mal so ein Satz Lindner, ein Satz Scholz, ein Satz Lindner oder umgekehrt, und das war so geil, es hat irgendwie so Spaß gemacht, weil es diesen ganzen Irrsinn der Situation nochmal so deutlich gemacht hat. Ja, vielleicht zeichne ich das auf und packe das jetzt hier rein. Also wenn ihr es jetzt hört, dann habe ich es gemacht, wenn nicht, dann nicht.
Ich habe viele Worte über die FDP und über mich gehört.
Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert.
Manches macht mich betroffen.
Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Anderes ist schlicht falsch.
Okay, das ist gut, dass Samira diese Folge schneidet. Also ich hoffe, sie packt es rein für uns alle. Ja, also dieser Tag war komplett irre. Das war die Woche vor der Klimakonferenz.
Stimmt,
genau.
Auch, ja, klar.
Und ich saß da, ich wusste, ich fahre in 5 Tagen nach Baku, ich muss mich auf diese Konferenz vorbereiten, ich fahre nach Aserbaidschan, ein autoritäres Land. Ich hatte in der Woche noch meine normalen Dienste. Ich habe noch einen Vespo-Film gemacht zum Thema CCS, der auch gelaufen ist. Komm, den kann ich doch auch mal, bin ich einfach mal so frei, den packe ich doch auch noch mal hier in die Shownotes.
Den spielen wir hier auch noch ein, komplett. Nee. An dieser Stelle jetzt.
Nein, aber das war auch mal wieder voll spannend, aber dann einfach Dienstag komplette Welt kollabiert gefühlt, also ja. Übertrieben, ne? Aber das der langersehnte Bruch, dann diese Wahl, von der ich auch irgendwie, also ich habe nichts anderes erwartet, als dass Trump gewählt wird, aber so.
Ich muss ehrlich sagen,
ja, was da passiert ist, war wieder so.
Alle haben, okay. also voll fair, dass alle gesagt haben, dass sie dachten, dass Trump gewählt wurde, und ich glaube, so realistisch stimmt das auch, aber irgendwie habe ich.
Du hattest einen Funken Hoffnung.
Nein, das ist super dumm, aber es gab irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei BBC oder auch bei der CNN war, gab so einen Typen, den haben die interviewt, und der hat irgendwie anscheinend alle Präsidentinnen, warum gender ich? Völliger Quatsch. Alle Präsidenten der letzten Jahre hat er so richtig getippt. Also er hat immer richtig quasi, wie beim Fußball, bei der Europameister oder dieser Wahl damals oder diese Krake, die immer richtig gestimmt hat. Kannst du dich daran erinnern? Dieses Orakel von so Spielen? Mhm. So war er quasi für die Präsidentschaftswahlen und hat halt immer richtig getippt. Und er hat halt gesagt, Kamala Harris wird gewählt. Deshalb war ich fest davon überzeugt, dass
du, it's gonna ist be diese her. Wahl vielleicht geklaut worden?
Ja, ich war so fest davon überzeugt, einfach nur weil dieser Typ, ich habe irgendwie diesem Typen so viel zu sehr vertraut, ich weiß auch nicht. Und deshalb war ich schon.
Nein, also wenn er das sagt,
genau,
dann kann das
ist ganz dumm. Und ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt in Wien auf so einem Journalistinnenkongress und habe abends mit Freunden in der Bar noch so ein bisschen sozusagen die Wahl geguckt. Das fand ich auch irgendwie cool, weil es gab so voll viele Angebote von wegen, so lass uns mal zusammenschauen. Und dann habe ich im Hotel noch ein bisschen weiter geguckt und dann bin ich morgens aufgewacht und es war so klar. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so klar, also so schnell schon so klar sei. Und es war irgendwie echt auch ein Scheißtag. Also ich war wirklich so, ei, habe ich da nur gedacht. Ja.
Ja, aber ich glaube, so ging es, also bestimmt nicht nur ei, haben sich viele gedacht, sondern so grundsätzlich war es einfach krass in dieser Woche. Und dann, genau, dann diese ganze Geschichte mit dem D-Day und
eine Pyramide, Alter.
Was ja auch alles, genau, das erstmal.
Das ist so lustig. Können wir darüber sprechen, wie lustig diese Pyramide ist?
Ich kann das immer noch nicht fassen.
Alles daran.
Ich kann immer noch nicht fassen, dass dieses Papier wirklich so existiert mit dieser ganzen D-Day- und Feldschlachtgeschichte und mit dieser Pyramide und keine Ahnung, was da alles drin stand. Quantitativ, das Narrativ, bla bla bla. Ich kann
Narrativ setzen und dann offene Feldschlacht. Ganz offene, am Schluss.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Und dem so vorangegangen ist ja dieser Wirtschaftsplan der FDP, der ja auch einfach komplett alle, also die deutschen Klimaziele komplett degradiert und eigentlich ja zunichte machen will, weil das eben besser wäre für die Wirtschaft, weil man hätte ja EU-Ziele und was da noch alles drin stand. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe es auch alles noch gar nicht so richtig verdaut. Ich war dann so auf der Klimakonferenz, wo es auch komplett verrückt war, was da passiert ist. Und dann kommst du wieder und irgendwie Kanzlerfrage war ja auch noch, wer macht bei der SPD die Kanzlerkandidatur, macht es Pistorius, macht es Scholz, das war ja auch noch, während wir in Baku waren und ich dachte mir so, okay, niemand setzt sich mehr für die Klimakonferenz, war auch genau so.
Ja, das ist schon krass gewesen, ne? Also ich fand, das ist dieses Jahr auch noch mal krasser gewesen als in den letzten Jahren.
Absolut. Und wir haben ja letztes Jahr schon die Sorge gehabt, boah, jetzt mit dem Konflikt in Israel und so, wird sich überhaupt jemand für die COP interessieren? Und ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war viel mehr Interesse da als dieses Jahr, obwohl man auch sagen muss, diese Konferenz wurde sehr klein geredet. Es hieß immer, ja, es ist eine kleine Zwischenkonferenz und das wird wahrscheinlich eh nichts geben. Und es ging halt um die große Finanzfrage.
Ja.
Und die Konferenz wurde einfach wirklich klein geredet von vielen.
Aber
und,
von wem?
Ich hatte es halt immer so in dem auch, immer was ich so mitbekomme, ja, es ist so eine kleinere Konferenz und ja, so eine, wie so eine Zwischenkonferenz zu der großen Konferenz nächstes Jahr, die in Brasilien dann stattfinden soll. Und das fand ich nochmal wichtig. Also klar sagt er das auch, aber der Staatssekretär des BMUV, Jochen Flassbart, der ja seit Jahren zur Klimakonferenz fährt und da verhandelt, der hat auch nochmal gesagt, es gibt keine unwichtige Klimakonferenz mehr. Ne? Und das war aber irgendwie so ein bisschen von vornherein das, was man sich über Baku erzählt hat. Und ich hatte ja natürlich dann auch grundsätzlich wegen dem, was sonst noch passiert ist, die ganze Zeit so das Gefühl, okay, man muss echt darum kämpfen, das hier irgendwie zu setzen, dieses Thema. Und habe es auch bei Kolleginnen gemerkt, ne, von anderen Medien, die auch gesagt haben, puh, ist echt gerade schwierig.
Ja, und das ist halt so lächerlich, ne? Also da haben wir, ich hasse diesen Satz zu sagen, haben wir schon öfter drüber geredet. Ich wollte mich gerade noch stoppen, aber er lag ja schon auf meinen Lippen. Whatsoever. Aber es ist ja wirklich, und ich finde, das sieht man an 2024. Oder ich habe mir letztens auch für quasi einen Film, den wir beim Monitor gemacht haben, nochmal Gedanken gemacht über das Jahr 2024. Und man muss ehrlich sagen, ich glaube, das war in keinem Jahr so deutlich. So diese Gleichzeitigkeit von, wir haben extrem krasse Natur, also quasi Extremwetter, Katastrophen, Naturkatastrophen, Fluten, Hitze, Brände, alles Dürren, alles. Wir haben übelst die krassen Rekorde, Hitzerekorde, 1,5 wurde das erste Mal über so eine lange Zeit überschritten. Und trotzdem haben wir in dem Jahr super viele Rückstände bei klimapolitischen Dingen. Also so, klar, Trump wurde gewählt, das ist jetzt so sehr prominent und steht symbolisch dafür, dass irgendwie Klimawandelleugner quasi mehr Macht bekommen oder halt an Aufwind gewinnen, aber auch so dieses Interesse, also man, da hat ja früher immer gedacht, oder zumindest habe ich das immer gedacht, so ey, wenn, das hört sich halt voll zynisch an, ne, aber wenn so extrem, also wenn das mal so kommt und wir das alles erleben, Alter, Valencia, Junge, das ist so krass, also wenn sowas mal, dann denken alle so, oh nein, es ist die Klimakatastrophe, wir müssen da jetzt was gegen tun. Und jetzt ist aber eigentlich, es ist einfach so gegenteilig, also dass Leute noch mehr so die Augen zu machen, und ich finde, das hat 2024 nochmal krass gezeigt. Wir hatten ja auch die Europawahl, wo auch voll viele Leute rechts, wo die Grünen halt voll an Stimme verloren haben und voll viele Leute rechts gewählt haben. Und das ist finde ich, das ist schon 2024 für mich. Also diese paradoxe Gleichzeitigkeit von, es wird immer schlimmer und immer weniger Leute interessieren sich.
Ja, das hängt, also voll, da gebe ich dir total recht. Und ich würde auch, das merkt man, aber ich glaube, das erklärt sich auch einfach, also erstmal immer noch damit, dass wir so viele Krisen halt gleichzeitig haben und auch damit, dass man natürlich, wenn du gerade konkret von dieser Sache auch betroffen bist, wie jetzt diesen Flut in Valencia, dann denkst du erstmal daran, okay, wie komme ich jetzt wieder klar, und du willst erstmal staatliche Hilfen oder insgesamt Unterstützung haben, und das ist dann erstmal, worauf du den Fokus setzt, um dir jetzt kurzfristig zu helfen, und hast gar keine Möglichkeit langfristig, also also hast in dem Moment nicht die Kapazitäten, um eigentlich dich um das strukturelle Problem dahinter zu kümmern, was die Klimakrise ist und was dann die Verantwortlichen sind, die dazu geführt haben, weil man das natürlich auch immer noch nicht genau beziffern kann, oder nicht beziffern, aber dass man immer noch nicht genau sagen kann, okay, das sind die Schuldigen, weil jeder seinen Kopf wegsteckt, also gerade bei den großen fossilen Unternehmen, die immer noch sagen, ja, aber wir alleine waren es ja nicht. Das ist ja genau das, was wir bei den Klagen immer sehen gegen diese Konzerne, dass die dann immer schön sagen können, also an uns alleine liegt es ja nicht. Und wir durften ja. Und ne, das ist ja immer diese Geschichte. Ich glaube, es ist halt total schwierig, dass das so ein unförmiger, weiß ich nicht, grauer Haufen ist von Verantwortung und Unternehmen und Regierungen über Jahrzehnte und Jahrhunderte, die dazu geführt haben zum heutigen Zustand. Es ist halt schwierig, dann jemanden dafür zu blamen, weil du einfach nicht konkret jemanden dafür blamen kannst. Dann kannst du eher halt, und das hatten wir ja auch beim Ahrtal, dass man dann konkret gesagt hat, okay, der und der Landrat hat sich nicht korrekt verhalten, die haben zu spät gewarnt oder
aber darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie einen Schuldigen auszumachen, sondern es geht ja darum, quasi, also worüber ich nachgedacht habe, dass ich das so krass finde, dass wir wirklich einfach so diese Krisen jetzt haben und halt so diese Deutlichkeit der Klimakatastrophe und dass immer noch super viele Leute einfach das so wegschieben können. Das finde ich so krass. Und ich glaube, da braucht es gar keinen Schuldigen, sondern das ist halt einfach so, darüber sprechen wir auch. Aber also das ist einfach genau das, was du sagst. Es gibt so viele Krisen, man will sich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich finde es trotzdem immer noch, also ich finde es so krass, dass wir 2024 vor allen Dingen halt so in Zentraleuropa, in den USA, uns diesen Luxus leisten können, dieses Thema einfach wegzuschieben. Und ja, ich meine, wir werden jetzt einen Wahlkampf erleben, wo das wahrscheinlich nicht Thema sein wird.
100%, genau. Und das ist auch ein großes Thema, über das wir gleich auch nochmal sprechen können. Ich meine nicht, dass es einen Schuldigen braucht, sondern eher dieses, die Ursache klarer benennen zu können, um dann auch was dagegen tun zu können, um auch was einfordern zu können politisch. Das meine ich eher. Mhm. Also, ne, dass du Forderungen stellst, dass sowas nicht wieder passieren darf. Mhm. Und das passiert ja einfach nicht. Und das würde, also das ist ja auch genau der Grund, warum es dann jetzt im Wahlkampf, also wir haben Neuwahlen am 23. Februar. Am Montag stellt Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag und heute wurde sie eingereicht. Wann nehmen wir auf? Das ist die Frage der heutigen Folge. Nein, aber dass das keine Rolle spielen wird, weil gerade andere Themen das Ganze wieder überlappen und dieses Thema der Ursache nicht so sehr eine Rolle spielt, wie sich darüber aufzuregen, dass bestimmte Maßnahmen passieren müssen und man sie so nicht will. Keine Ahnung, das Heizungsgesetz will die Union komplett rückgängig machen. Diverse andere Dinge wurden auch schon angekündigt.
Windräder abbauen zum Beispiel.
Ja,
raus.
Atomkraft wieder einsteigen.
Kernfusion, super Idee.
Genau, all diese Dinge. Und das ist ja das Verrückte, dass wir eher die ganze Zeit darüber diskutieren, anstatt wirklich darüber, ja, diese Ursachen eigentlich anzugehen. Aber ja, das ist halt immer noch, weil man damit natürlich mehr Stimmung und machen kann und polarisieren kann, weil es dann Veränderungen konkret im Leben der Menschen betrifft.
Ja, ja, klar. Ja. Ich finde es trotzdem einfach immer noch sehr, sehr spannend und ich meine, das werden wir jetzt die nächsten Jahre, es wird in den nächsten Jahren ja immer extremer werden und ich glaube, so dieses Paradoxe wird immer stärker also sich zeigen, weil du wirst ja nicht in den nächsten 2 Jahren irgendwie so einen Mood-Change in der Gesellschaft haben, dass alle auf einmal sind so, oh, warte mal kurz, oh, warte mal, also das wirst du ja einfach nicht haben, aber trotzdem wird ja irgendwann der Punkt kommen, glaube ich, und das wird richtig spannend. Also
ja,
vielleicht wenn wir anfangen, so die Klimaziele zu, also wenn so diese großen Zahlen ja noch so weit weg sind, so 2030, 2045, wenn wir da so dran wegkrachen sozusagen oder diese Ziele überhaupt nicht einhalten. Vielleicht gibt es dann so ein Momentum, aber I don't know.
Weiß ich nicht, weil ich glaube, dass gerade sehr viele Leute einfach so auf ihre, ich will das gar nicht abschätzig sagen, aber auf ihr Klein-Klein fokussiert sind, um irgendwie in ihrem Leben sich wohlzufühlen, eine Sicherheit zu haben. Gerade auch, weil die Welt gerade so ist, wie sie ist und dass man sich so sehr auf sich selber dabei fokussiert und auf das eigene Leben, dass man dann solche Systemfragen, gegen die man ja eigentlich politisch aktiv werden könnte, wie du ja sagst, dass die vielen gerade also gar nicht irgendwie im Sichtbereich liegen, weil man sich denkt, nee, ich muss erstmal gerade selber klarkommen.
Ja.
Also ich merke das auch, ehrlich gesagt. Ich finde, dieses Jahr war super anstrengend, auch aus journalistischer Ebene. Auf journalistischer Ebene und aus journalistischer Sicht. Ich habe da auch mit vielen Kolleginnen in Baku drüber gesprochen, dass man so eine krasse Müdigkeit in sich trägt, die auch irgendwie nicht mehr aufhört.
Ja.
Egal, wie viel man schläft und egal, wie viel Pause man macht. Und ich glaube schon, es hat auch was damit zu tun, in was für einer Welt wir uns gerade bewegen und wie viele Krisen gerade da sind. Und man wird die ganze Zeit damit zugebombt auf Social Media natürlich auch und gerade in unserem Job natürlich auch. Und das merke ich aber auch bei anderen Leuten, die neben dem, was in der Welt abgeht, noch ihre ganzen privaten und anderen Probleme haben. Und da ist es halt dann das Thema, sich politisch engagieren und aktiv werden, gerade für ne, mehr Klimaschutz, etwas, was dann halt hinten überfällt.
Ja, klar. Und ich meine, das passt auch. Also was ich auch ganz interessant fand, der aktuelle Deutschland-Trend, daran sieht man das ja auch so. Auf Platz 1 ist da Wirtschaft, auf Platz 2 ist Zuwanderung, also Asyl, Flucht. Das klammern wir einfach mal aus, weil da gibt es andere Leute, die sich besser damit auskennen. Aber es gibt ja gerade diese aktuelle Situation in Syrien, wo ich auch nur sagen kann, krank, dass wir jetzt über so Abschiebungen sprechen. Aber whatever. quasi Frieden und bewaffnete Konflikte ist auf Platz 3, also so Außenpolitik, und dann kommt erst Klima und Umweltschutz, und das war früher schon auch anders, ne? Und daran sieht man ja auch diese Entwicklung, und daran sieht man ja auch, warum politische Parteien sich diesen Themen zuwenden, weil sie halt gewählt werden wollen, und da haben wir wieder das ganze,
ja,
aber
sie
wir
ja
rutschen, also da rutschen, können wir sagen, reinrutschen.
Es interessiert die Leute nicht, was eine Lüge ist, meiner Meinung nach, weil Klimaschutz interessiert die Leute schon, und die Leute sind auch, also Menschen haben ein Interesse daran, dass es nachkommende Generation gut geht, dass Bewusstsein für die Klimakrise ist ja auch einfach mittlerweile da in der Bevölkerung. Es gibt immer noch welche, die es nicht wahrhaben wollen, aber ich würde sagen, es ist bei vielen da, was nicht gleich heißt, man nimmt jede oder findet jede Klimaschutzmaßnahme gut, aber das Bewusstsein dafür ist da. Und dann zu sagen, es interessiert Leute nicht, ist einfach gelogen. Natürlich haben viele Menschen unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen finden E-Mobilität richtig geil, die nächsten nicht. Ihnen ist aber trotzdem Nachhaltigkeit wichtig im Alltag. Das sind ja ganz verschiedene, also Nachhaltigkeit sieht für jeden anders aus. Und deswegen ist, glaube ich, auch Klimaschutz was, was für jeden anders aussieht oder anders auftritt. Aber ich habe da ein ganz großes Problem mit immer, wenn dann gesagt wird, ja, aber in der Umfrage steht das erst auf Platz 4. Ja, es steht aber auf Platz 4. Und es steht vielleicht auf Platz 4 gerade, weil andere Sachen einem akuter vorkommen.
Ja, natürlich, ja? Aber das, also hast du recht, würde ich jetzt recht geben. Ich glaube auch, dass viele Leute, also es gab halt schon so dieses Umdenken, und ich finde, das merkt man halt total, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt sitzt oder in der Bahn oder so, dass Leute sich einfach da ja tatsächlich drüber unterhalten. Also so, das finde ich, merkt man immer mehr. Also ich habe so viele Gespräche in letzter Zeit irgendwie überhört, wo Leute sich über, keine Ahnung, tatsächlich PV unterhalten haben, über dass sie sich jetzt ein E-Auto kaufen. Also das ist quasi, es kommt sozusagen in die alltäglichen Gespräche voll, würde ich dir recht geben. Und trotzdem zeigt, finde ich, so ein Deutschland-Trend schon, dass da einfach sich Dinge verändern gesellschaftlich und dass das Thema halt nicht mehr auf Platz, ich glaube 2 war das letzte Mal, sondern halt runterrutscht. Und das hat mit den akuten Krisen zu tun. Aber trotzdem, finde ich, passt das halt nicht zu der Entwicklung, die wir halt bei der Erderwärmung sehen und die wir erleben das ganze Jahr über, was Extremwetter angeht. Und da habe ich halt wirklich, also weil ich diesen Beitrag gemacht habe und halt so mir diese ganzen Extremwetterereignisse auch nochmal angeschaut habe. Und da habe ich meine, wir haben ja letztes, also das habe ich komplett vergessen, aber alleine 2023, da gab es diese Weihnachtsflut in Niedersachsen. Also wir haben quasi schon das neue Jahr gestartet mit so einem Hochwasser, ne?
Ja.
Und das ist schon einfach absurd. Sowas vergisst man auch wieder ganz schnell. Aber ja.
Die Hochwasser in Bayern darf man auch nicht vergessen.
Ja, Alter, Osteuropa, diese Rekordhitze in Indien. In Afrika sind so viel, wenn ich jetzt anfange, dann, ich meine, USA.
Schaut euch auch jeden Hurricane. Fall auch den Beitrag an von Monitor, den Samira damit gemacht hat.
Ja.
Dann habt ihr nämlich schon den Jahresrückblick. Und
dann habt ihr den Jahresrückblick
den
schon.
Wir dieses Jahr hier wahrscheinlich nicht mehr geben können, weil wir fürchten, dass wir das nicht mehr schaffen dieses Jahr. Aber du hast gerade nochmal, schön zusammengefasst. Ja, dass man, also, dass man sich denkt, das kann eigentlich nicht sein.
Ja.
Das war auch mein Gedanke, als ich in Baku war.
Mhm.
Tolle Überleitung, Jule, Wahnsinn. Vielleicht kann ich mir irgendwann mal alle Folgen anhören und gucken, welche die schlechteste von mir war. Naja, aber ich wollte einfach mit dir auch noch mal kurz über die Klimakonferenz sprechen, weil wir das ja eben noch gar nicht tun konnten.
Nee,
stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du von der Klimakonferenz mitbekommen so?
Lass mich überlegen. Ich war im Urlaub. Also ich habe schon quasi so diese, also ich habe, glaube ich, so die Eckpfeiler alle mitbekommen. Ich glaube, ich habe mir den Abschlusstext nicht durchgelesen, aber ich habe irgendwie durch eure Insta-Stories viel mitbekommen. Also so quasi so Ann-Kathrin, Clara, du.
Ann-Kathrin Büsker und Clara Pfeffer.
Genau. Und habe mir natürlich immer angeschaut, also weil das ja die Frage der Fragen war, wie ist der Verhandlungsstand bei den Geldern, also quasi was geht gerade, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, es hat mich abgelenkt, sorry. Also quasi, wie ist der Stand, wie hoch sind die Versprechungen? Dann habe ich mitbekommen, dass die ganzen viele Staaten des globalen Südens irgendwann einfach auch gesagt haben, ey, Leute, so nicht mit uns. Und dann irgendwie Verhandlungen verlassen haben, relativ Presse, also quasi von Presse begleitet. Das habe ich mitbekommen, so was jetzt so zum Beispiel so zu fossilen Ausstieg der fossilen Energien oder so beschlossen wurde, habe ich zum Beispiel nicht so mitbekommen.
Ja, da wurde ja auch nichts beschlossen.
Genau, das habe ich mir gedacht, aber da wurde ja auch nicht weiter richtig verhandelt. Ja. Ne? Es wurde ja auch irgendwie verschoben.
Aber ich
glaube, so die Headlines habe ich schon gut verfolgen können, aber auch, weil ich mich natürlich dafür interessiere.
Ja, natürlich.
Also ich weiß nicht, wie viel andere Leute mitbekommen haben. Wäre auch mal interessant zu fragen.
Ja, also genau, ich glaube, also Das hast du mich abgefragt, ich habe auf jeden Fall.
Das hat sich gerade angefühlt, als ob du mich das abgefragt hättest.
Nein, das wollte ich aber gar nicht. Mich hat es wirklich tatsächlich einfach interessiert, weil natürlich, wenn man in dieser Bubble da ist und man ist da in so einer krassen Bubble, also gerade dieses Jahr fand ich es extrem, weil man auch den ganzen Tag in diesem Zelt ohne Tageslicht war.
Ja.
Am ersten Tag der zweiten Woche dachte ich so, scheiße, ich muss noch 5 Tage hier sein. Das fand ich so schlimm in dieser Luft, in diesem Licht. Weiß nicht,
dass
ich weiß
man da
nicht,
gar nicht so richtig rausgekommen ist.
Ja,
ne?
Jetzt kennt ihr das, also ich weiß nicht, wie das, also Beispiel für mich immer, wenn man aus dem Flugzeug kommt und so lange im Flugzeug war, als wenn ich so jede Woche lang im Flugzeug bin, aber so die Haut, wie die sich da anfühlt und so, dieses so in so einem komischen Raum gewesen zu sein, mit so einer komischen Luft, so hat sich das permanenter angefühlt, auch mit dem Licht und so, ich fand es ganz grässlich. Und so ein ganz schlimmer grauer Teppichboden, ich glaube, den werde ich nie vergessen. Naja, aber dann auch noch plus diese ganzen zähen Verhandlungen, diese Themen, die dann, also zum Beispiel Mitigation, Thema fossiler Ausstieg, da irgendwie weiter voranzukommen, nachdem man sich letztes Jahr in Dubai darauf geeinigt hatte, dass es diese Abkehr geben soll und dass man auch aus den klimaschädlichen Subventionen raus will. Gar nichts passiert, wollte man dann direkt das Thema nach Bonn verschieben, also komplett aussetzen.
Also in die Zwischenkonferenz,
haben dann einige Staaten gesagt, wollen wir nicht, wir nehmen das wieder rein, haben dann in so einem Ministerial, also in so einer Runde der Minister, die dann Anfang der zweiten Woche immer kommen, um final zu verhandeln, das beschlossen, dass sie das doch noch weitertragen. Am Ende ist dann nichts rausgekommen, weil der Beschluss so schwach war, dass man sich auf nichts einigen konnte. Und eben genau, du sagst es, die kleinen Inselstaaten sind auch aufgestanden bei den Finanzen, weil sie gesagt haben, ey, wir werden hier gar nicht gehört. Das war wirklich auch systematisch, wenn man mal so die einzelnen Verhandlungsgruppen sich auch nachher angehört hat, von AOSIS zum Beispiel, der Mikael Robertson. Das sind die, genau, Allianz der kleinen Inselstaaten. Ja. Das ist deren Finanzverhandler und der hat auch gesagt, wir werden nicht gehört, wir sehen uns nicht wiedergespiegelt. Natürlich, am Anfang ist es immer sehr so, die kleinen Inselstaaten als Teil auch der G77, der Entwicklungsländer, gegen die Industriestaaten. Das ist ja immer so diese Front. Genau. Industriestaaten sollen zahlen für das, was sie hier jahrelang in die Luft gepustet haben und wodurch sie dann eben den kleinen Ländern und auch den besonders gefährdeten Ländern eben extrem geschadet haben. Die sollen dafür aufkommen. Aber am Ende merkt man halt, die Fronten verlaufen eigentlich mittlerweile anders. Und die verlaufen zwischen den Ländern, die Klimaschutz wollen, und den Ländern, die es nicht wollen. Und die Länder, die es nicht wollen, haben sich hier in Baku wieder sehr deutlich gezeigt. Saudi-Arabien, der Iran, Russland auch großes Interesse, gerade sein Öl zu verkaufen, um den Krieg zu finanzieren. Ja. Saudi-Arabien grundsätzlich großes Interesse, sein Öl zu verkaufen. Und in einigen Punkten auch der Vatikan, beim Thema Frauenrechte zum Beispiel. Und wo habe ich das gelesen? In einem Text von Sia Weise von Politico, die Petro-Masculinity oder Patriarchat, irgendwie so ein Begriff, ich schaue es nochmal nach und ich verlinke den Text auch, fand ich nämlich richtig gut und die Thematik auch nochmal spannend, warum auch das Thema von Gendergerechtigkeit eine Rolle spielen muss beim Klimaschutz. Worauf ich hinaus will, ist aber Saudi-Arabien, denn die haben wieder komplett alles weggeblockt und auch, das ist immer auch interessant, dann blocken sie hier, dann blocken sie da es war fast schon zu erwarten, dass sie das tun. Sie haben letztes Jahr auch geblockt bei dem fossilen Ausstieg und dass es dann dazu kam, hat man wahrscheinlich wirklich der Vereinigten Arabischen Emirate und dem COP-Präsidenten Al-Jaber zu verdanken. Insgesamt, der wurde so viel gelobt in Baku, weil man nochmal gesagt hat, der hat es halt geschafft. Das hätte man vorher nicht gedacht. Der hat es geschafft, diese Abkehr mit ins Dokument zu verhandeln. Mhm. Und dahinter wäre Baku fast zurückgefallen, weil man diese Formulierung nicht mehr drin haben wollte, weil Saudi-Arabien das nicht mehr drin haben wollte. Und das ist nicht das erste Mal, sondern das haben sie auch bei der G7 versucht. Sie haben das auf verschiedenen internationalen Ebenen dieses Jahr versucht, weil sie das wieder raushaben wollen aus allen internationalen Dokumenten. Und Ann-Kathrin auch zum Beispiel, Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk, wir haben auf der COP mit Olden Meyer gesprochen vom Think Tank E3G. Mhm. Und der beobachtet die COP der war seit der ersten COP dabei und beobachtet seitdem auch, wie Saudi-Arabien sich da verhält. Und ich fand total spannend, was er gesagt hat. Und das hört ihr jetzt.
I've attended these negotiations since they started in 1991. And Saudi Arabia has been a blocker in this process since then. They worked with an American coal industry lobbyist named Don Perlman, who passed away about 10 years ago, to block adoption of the rules of procedure on voting. So it requires consensus decision-making to get anything through. Many other UN processes operate with a supermajority. If you can't reach consensus, you're allowed to go to voting. It's usually a pretty high threshold, 3/4 majority. the Saudis have blocked that. And every step of the way, they have done everything they can to try to slow, delay, block. Now, in these negotiations here, they have been systematically trying to slow down things in various rooms. We saw that most particularly in the mitigation work program, where they have, over the last 2 years of that program, since it started, try to reduce its value as a place where we can talk about implementation of decarbonization strategies in different sectors of our economy. At the bond session a year and a half ago in 2023, they said that we could not continue discussions in the mitigation work program because we weren't seeing movement on adaptation issues in another room. When we investigated that, we found out that it was the Saudis that were blocking progress on adaptation so that they could come and argue that we shouldn't do anything on mitigation. So they're very transparent. I was at an IPCC meeting adopting the synthesis report on one of the assessments by the IPCC, and someone tracked interventions. The Saudis took 40% of the intervention time for the whole meeting. One country, 40%, just shows you they're very systematic, they're very thorough, they make very long statements, and they are here for one purpose, which is to slow down shifts away from fossil fuels and protect their revenues.
Genau, und ich fand es so krass, nochmal so zu hören, wie Saudi-Arabien das wirklich von vornherein so eingestrickt hat mit diesem Pochen auf dem Einstimmigkeitsprinzip und nicht auf Mehrheit zu gehen bei Abstimmungen. Und dann auch jetzt so beim IPCC oder so halt wirklich immer damit auffällt, sich am meisten einzubringen, wenn es darum geht, irgendwas abzuschwächen oder auch einfach zu blockieren. Da zu blockieren, hier zu blockieren, ist einfach krass. Und die Frage ist natürlich, das hört ja nicht auf. Wie will man da in so einem Prozess noch vorankommen, wenn du so ein Land hast und dann auch natürlich eine Ländergruppe, diese arabischen Staaten, die dann zusammenhalten, die da eine Sache nach der anderen blockieren und du kommst einfach nicht voran?
Was ich mich noch gefragt habe, und das haben also Trump und die USA, also was ich so ein bisschen gehört habe, dass das gar nicht so einen krassen Unterschied gemacht hat, dass er jetzt, weil die USA sich seit Jahren schon so ein bisschen aus den Verhandlungen raushalten und irgendwie da nicht mehr so richtig so Ehrgeiz zeigen und da rausfallen. Wie hast du das mitbekommen? Weil das fand ich übel spannend. Ich dachte, mit der Trump-Wahl.
Ja, ich glaube, das muss man, also erstmal jetzt auf dieser Konferenz waren die ja noch da und die werden nächstes Jahr auch noch da sein, theoretisch.
Wer sind die? Du meinst quasi
USA,
das aktuelle Verhandlungsteam,
das Team,
oder?
Das, ja, also nicht das aktuelle Verhandlungsteam dann, aber theoretisch können die USA nächstes Jahr noch an der COP teilnehmen, auch wenn Trump jetzt am ersten Tag seiner Präsidentschaft aussteigt.
Okay.
Weil bis du austritt, kannst offiziell, muss ein Jahr vergehen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als er damals 2017 das erste Mal ausgestiegen ist, sind die auch offiziell erst 2020 dann ausgestiegen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe die Zahlen jetzt nicht komplett im Kopf. Aber damals galt halt noch diese 4-Jahres-Grenze.
Mhm.
So, das heißt, jetzt ist es auf ein Jahr gesunken, weil sie danach später eingetreten sind und dann galten neue Regeln. Aber die könnten theoretisch nächstes Jahr noch dabei sein und dann auch blockieren.
Mhm.
Können sie halt auch einen auf Saudi-Arabien machen. Für dieses Jahr war es so, dass die schon mit da, also die haben mitgemacht und haben ihre typische USA-Perspektive vertreten. Das Spannende war tatsächlich, dass sie beim Thema Finanzierung darauf pochen wollten, dass ein ganz bestimmter Artikel nicht mehr mit im Abschlussdokument steht. Und zwar so ein Verweis auf einen ganz bestimmten Artikel 9 aus dem Pariser Klimaabkommen, der zwischen, und das ist ganz wichtig, diese Feinheiten, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, diese Sprache in den Dokumenten, zwischen Shall und Should oder Shall und Should, das ist ein großer Unterschied. Und Shall ist stärker als Should. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Und sie wollten einen Verweis auf eine Passage, wo Should drin steht, weil das weniger stark ist als Shall, weil sie quasi ihre Verantwortlichkeit verbessern wollen, dadurch, dass dieser Verweis dann schwächer ist, und haben das begründet damit, dass sie dann in 4 Jahren, wenn dann hoffentlich wieder die Demokraten in der Regierung sind, einfacher wieder einsteigen können, weil wenn in einem Paragraphen Shall steht, brauchen sie auch den Senat, um wieder einsteigen zu können.
Mhm.
Das war die Erklärung von den Expertinnen, die da vor Ort waren auf der COP. Es macht, glaube ich, auch Sinn. Die Frage ist, ob es wirklich nur darum ging. Ich glaube nicht, denn die USA wollen ja seit Ewigkeiten, das ist schon Ewigkeiten die Position der USA, die Verantwortung schön wegzuschieben, bloß nicht zu viel zu sagen, dass sie verantwortlich sind. Die haben auch in diesen Loss-and-Damage-Fonds haben die ja, 17, 19 Millionen also nichts eingezahlt, weil sie da nicht so auftreten wollen, obwohl sie ja so der größte Emittent einfach immer noch sind, historisch gesehen. Und das aber war, wie die USA aufgetreten ist. Aber
schon spannend, dass sie jetzt schon quasi vorbereiten auf die, also quasi
Comeback.
Also auf das Comeback sozusagen. Ja. Schon spannend, dass man sich dann darüber Gedanken macht, kurz und nachdem Trump gewählt wurde.
Natürlich hatte man auch ein bisschen Sorge, weil Argentinien ist ja abgereist, genau, weil Milei nach Hause geordert hat.
Aber die steigen nicht aus.
Das ist die Frage, ob sie das vielleicht noch tun.
Also das war so ein bisschen das, was ich gehört habe, dass, ich weiß nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber es war irgendein Interviewpartner auch, also irgendein Klimaexperte. Und er meinte so, dass man schon halt, also klar, das ist ein Rollback, dass Trump jetzt Präsident geworden ist, aber dass man viel mehr Angst davor hatte, dass das richtig was auslöst, also dass das quasi international so einen richtigen Rollback auslöst und dass das bislang halt gar nicht passiert ist und dass das schon voll die gute Nachricht ist, also dass Argentinien zum Beispiel jetzt nicht direkt ausgestiegen ist, obwohl sie abgefahren sind. Und das fand ich auch voll spannend, also dass anscheinend so die internationalen Staaten sich schon irgendwie dann doch auf Klimaschutz irgendwie committen möchte, wie dann auch immer. Also das finde ich auch spannend.
Ja, vor allem, weil ja auch Argentinien ein Land ist, was auch total von der Klimakrise betroffen ist. Also gut, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, das bleibt abzuwarten, wie sich das jetzt alles herauskristallisiert, auch mit dem dann Beginn von Trumps Präsidentschaft und natürlich den Neuwahlen. Deswegen, Samira, meine große Frage zum Abschluss von unserem Mega-Gossip der letzten Wochen. GroKo oder Schwarz-Grün?
Schwarz-Grün.
Sagst du so selbstbewusst? Ja. Bist du dir so sicher?
Ja.
Okay.
Ich glaube, also ich glaube einfach, also natürlich muss man schauen, also dass die quasi auf die Prozentzahlen kommen. Und ich fände es also was würde passieren? Also ich fände es auch spannend, wenn SPD, Grüne und also uns Union, also wenn die nur darauf, also wenn die nur auf die Prozentzahl kommen, wenn die irgendwie zu dritt zusammentun.
Was ist das denn?
Weiß
ich nicht. Ist das
Hä? Was sagt nochmal? Ich habe
eine Kenia-Koalition.
Ja, ich glaube, kann sein. Ja, ne? Das finde ich übelst spannend. Aber ich glaube, meine Wunschkoalition wäre schon Schwarz-Grün. Und du siehst ja auch gerade, also ich meine, so am Anfang Söder ist ja vor allen Dingen derjenige, der immer so die ganze Zeit die Grünen so raus, also von wegen, so, wir können nicht mit diesen Grünen. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, Thorsten Frey auch gesagt. Es hat Merz auch gesagt, mit diesen Grünen können wir nicht regieren. Und davon distanzieren sich ja jetzt ja langsam wieder und quasi, ich glaube, Merz hat letzte Woche ja auch gesagt, Habeck kann auch unter ihm Wirtschaftsminister, also so, die nähern sich ja langsam an und ich glaube, da wird im Hintergrund schon ordentlich was vorbereitet. Und ich fände es eine spannende Koalition auf Bundesebene insofern, als dass man ja auf NRW, klar ist NRW nicht Deutschland und nicht der Bund, aber trotzdem hast du ja in NRW eine relativ geräuschlose schwarz-grüne Regierung. Und ich fände es einfach echt spannend zu sehen, wie so Klimapolitik funktionieren könnte, weil mein Take ist ja immer noch, dass wir nur erfolgreiche Klimapolitik haben, wenn die Konservativen daran beteiligt sind.
Das stimmt, das hast du schon mehrfach gesagt.
Ja,
ja, ich glaube, dass das so in NRW so geräuschlos, wie du sagst, funktioniert, ist vor allem, weil Henrik Wüst das auch so will.
Ja, natürlich.
Der ist schon ein Gegenpol zu Merz, will das auch sein und auch zu Söder vor allem.
Ja.
So, er will halt der seriöse Staatsmann sein. Und natürlich, in Schleswig-Holstein haben wir das auch. Also, ich bin gespannt. Ich fände Schwarz-Grün erfrischend, um es so zu sagen, wie so ein kleines, wie dieses Erfrischungsspray auf dem Klo. So fände ich das.
Wow.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eine GroKo wird.
Glaubst du?
Und dann wird es halt interessant, weil die Frage ist ja auch, eine GroKo unterm März, ist Scholz dann komplett weg vom Fenster oder ordnet er sich dann unter?
Der wird schön Finanzminister wieder.
Das ist schon eine spannende Frage. Ich glaube, ich fände Schwarz-Grün sehr interessant. Ich bin aber noch nicht überzeugt, ob diese ganzen populistischen Stimmen in der Union das verkraften würden. Aber wahrscheinlich ist denen das total egal, weil ihre kognitive Dissonanz kein Problem ist.
Und ich glaube, man wird sich auch wundern. Also ich glaube, wäre das aber so, dass das auch ganz schnell dann auf einmal die Schuldenbremse dann doch ganz schnell reformiert wird. Also wird unter der Union werden dann auf einmal Dinge passieren, die in der Ampel überhaupt nicht möglich gewesen wären. Also so, ich glaube schon, dass da dann einiges in Bewegung kommt. Aber wir werden sehen. Es ist ja nicht mehr so lange hin.
Bin gespannt. Das stimmt.
Was vielleicht wir da auch. Vielleicht können wir uns ja noch mal was überlegen, ob wir hier mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Klimapolitik-Nische irgendwie was zur Bundestagswahl, also ob wir da irgendwas machen, um gut zu informieren.
Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr diesen Podcast auf ein neues Level bringen wollen.
Ja, Und wir haben schon ganz interessante, also wir haben schon für Januar viel geplant, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, das haben
also
wir geplant.
Sehr, sehr neugierig sein. Und ich möchte, ganz bevor wir zu den Empfehlungen kommen, noch was mit Good News. Ich mache diesen konstruktiven Ansatz jetzt und beende den.
Okay, fangen wir damit jetzt auch noch an. Ich will nur noch einen Satz sagen, dass wir tatsächlich, es jetzt vor Weihnachten wahrscheinlich einfach wirklich nicht nochmal schaffen werden, aber zu sprechen.
Auch nicht vor Silvester.
Ne? Vor Silvester auch nicht. Aber genau, dass wir für nächstes Jahr einige coole Leute auch schon angefragt haben,
ja,
von denen wir denken, dass es sehr spannend sein könnte, auf dieses wichtige Klimajahr 2025 zu schauen. Das wird nämlich auch unser Fokus sein.
Ja.
Dass wir da wirklich diesen Stellenwert von diesem Jahr nochmal hervorheben wollen. Genau, vielleicht werden wir uns auch optisch ein bisschen verändern. Also,
je nachdem, wie Lulu Lust hat, sich über Weihnachten auszutoben.
Genau,
werden wir mal
schauen. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt sagen wollte, aber
das ist vollkommen okay.
Das ist eigentlich auch schon, das ist schon mein konstruktiver Beitrag. Eine konstruktive Ankündigung mit positiven Nachrichten, auf die ihr euch freuen könnt von mir.
Ja, nee, und das ist auch wirklich so, weil ich glaube, 2025 wird echt mega, mega spannend mit der sehr, sehr bedeutenden, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, mit der sehr bedeutenden COP, die in Brasilien stattfinden wird, wo sehr viel Hoffnung drauf gelegt wird, die sehr entscheidend sein werden wird.
Das zum Beispiel. Genau das und auch ganz wichtig, dass ja gerade vor dem Internationalen Gerichtshof, so richtig, viele, viele Länder der Welt.
Aber Jule, ich stoppe dich da jetzt. Ich stoppe dich, weil darüber reden wir in der Januarfolge drüber.
Das tun wir. Ich will nur noch kurz sagen, das war was Wichtiges gerade. Es geht um Klimaschutz und ob Staaten Verantwortung haben. Und wir werden im Januar darüber sprechen.
Ja, das ist spannend.
Aber das steht im nächsten Jahr auch an und das könnte ein sehr wegweisendes Urteil sein.
Und darüber sprechen wir dann auf jeden Fall in der Januarfolge. Ich wollte einfach nur sagen, zum Ende, weil ist ja irgendwie auch immer wieder einfach sehr deprimierend ist, wenn man nochmal das Jahr Revue passieren lässt. Und es gibt quasi es gibt neue Zahlen sozusagen, wie historisch schon wieder die Emissionen auch gestiegen sind, also dass wir wieder so einen Rekord hoch haben an Emissionen, die wir weltweit ausgestoßen haben. Aber, und das finde ich auch mal wichtig zu betonen und das finde ich voll schön auch, auf europäischer Ebene sind die Emissionen gesunken. Warum? Weil wir Klimapolitik ja doch haben, die uns schon auf den richtigen Weg bringen. Und ich finde, das muss man immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die Lösungen sind alle da. Es braucht einfach eine Politik, die sie umsetzt. Und wenn das dann tatsächlich auch passiert, zwar noch viel zu langsam, also Klammer auf, viel zu langsam, Klammer zu, offensichtlich, aber dann wirkt es auch. Und das finde ich irgendwie motivierend.
Ja,
deshalb bin ich auch immer noch optimistisch.
Auch noch ein Appell an uns, nochmal mehr auch nächstes Jahr mit Leuten zu sprechen, die diese Lösungen haben.
Mm.
Weil ich glaube, das
schreiben wir uns auf Notizzettel.
Sollte man auch nochmal mehr tun.
Okay, Jule,
auf den Wunsch und
jetzt sind wir sind schon fast so in so einem Abschluss-Ding, aber wir haben noch unsere Empfehlungen und da sind echt ein paar spannende dabei. Deshalb willst du anfangen?
Ja, kann ich machen. Meine Empfehlung ist mal wieder eine von Korrektiv. Und zwar haben Elena Kolb, Annika Jöris und Katharina Huth was veröffentlicht zu libertären Plänen oder libertären Klimaschutzvorstellungen, a.k.a. Klimaschutz ist Bullshit so ungefähr. Also der Beitrag heißt Gas und Öl statt Klimaschutz, wer Trumps Pläne nach Deutschland bringt. Es geht wieder um so rechtslibertäre Thinktanks, die eben klimafeindliche Pläne und Parolen haben und die eben auch nach Deutschland einbringen. Unter anderem auch der Herr Frank Schäffler von der FDP ist dabei mit seinem Institut. Ich habe den Namen vergessen, Prometheus, glaube ich, heißen sie. Und das fand ich einfach nochmal spannend, weil ich glaube, diese Strukturen und die Lobbygruppen hinter bestimmten Parteien und Organisationen bis hinein in die Wirtschaft und welche Ökonominnen da wo irgendwie verbandelt sind, ganz, ganz, ganz wichtig und finde, sollte man sich durchgelesen haben.
Und daran anschließend und auch an unser kleines Gespräch anschließend eben, würde ich unbedingt empfehlen, denn ein Beitrag von Panorama, der in der letzten Sendung lief, der hieß Wie ernst nimmt Merz die Klimakrise und schon mal ein bisschen reingeschaut hat in das Programm der CDU, was es bislang schon so gibt und so ein bisschen mal Stimmen gesammelt hat, wie die CDU klimapolitisch steht oder auch so ein bisschen vielleicht auch dieses, wofür sie stehen auf dem Papier und wofür sie öffentlich stehen und wo da so ein bisschen Populismus anklingt. Das war ganz spannend. Ist irgendwie ein cooler Beitrag, der das alles ein bisschen zusammenfasst, gerade im Hinblick auf einen wahrscheinlich baldigen Merz als Kanzler. Das fand ich ziemlich cool, dass sie das Thema gesetzt haben.
Ja.
Und
ganz kurz, danke, dass du es nochmal erwähnt hast, erläutert hast oder mitgebracht hast, weil das wollte ich mir unbedingt noch angucken.
Ja,
und ich habe immer mal. Ich sehe immer so Dinge auf Instagram von irgendwelchen Leuten verlinkt und hasse es ganz doll, dass man sich Stories nicht irgendwie speichern kann.
Das stimmt.
Weil ich bin dann, ich klicke mal auf den Link, dann öffnet sich das irgendwo auf meinem Handy in irgendeinem Browser und dann vergesse ich es. Und das wollte ich mir auf jeden Fall auch noch angucken.
Ja, danke. Gut, dass ich das hier reingeschrieben habe.
Wahnsinn.
Ne? Ja. Ich bin, I got you.
Alles gut. So, du hast noch was, ne?
Nee, genau. Und ich dachte halt, also genau, um am Ende des Jahres, also unser Beitrag bei Monitor, das Klimajahr 2024, die angeheizte Katastrophe, wenn ihr Lust habt, schaut euch den echt gerne an, weil es irgendwie echt ein ganz guter Überblick geworden ist, finde ich, was so passiert ist im letzten Jahr. Wobei man halt auch sagen muss, danach ist man auch so, naja, also eieiei, würde ich da meinen Folgentitel bestärken. Es ist jetzt kein fröhlicher Ausblick und man ist ein bisschen... Ja, dann noch einen schönen Abend, ne? Also, wenn das so ist, dann ist ja alles super. Also, ja, aber es ist halt leider auch das, was passiert ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja, und das passt dann auch wieder zum Thema, wir sind wütend.
Ja.
Ich hab diesen Begriff letztens halt irgendwo gelesen und ich komme nicht mehr. Ja, diese Mischung aus müde und wütend.
Ah, danke.
Halt, danke, das nochmal kurz. Erklärung. Aber es kann nicht sein, ich habe es im Begriff mit der Kopf gelesen.
Ja.
Und ich finde es nicht mehr. Ich wollte es nämlich eigentlich auch verlinken, aber ich...
Also, ja, das passt schon sehr zu 2024, das stimmt.
Ja.
Ja, aber 2024 heißt, hat auch geheißen, hat auch, oh Gott, ich bin so müde, aber dass wir einfach sehr viel Podcasts zusammen gemacht haben.
Wir waren nominiert.
Dass wir Climate Gossip schon einfach irgendwie so ein bisschen, ich würde sagen, ja, es ist nicht mehr sowas, es ist nicht so, wir sind nicht mehr so ein Startup, oh mein Gott, aufregend Vibe, sondern wir sind so ein, wir kommen langsam so ins... mittelständische Unternehmen.
Wow, okay. Okay.
Nein, das ist einfach so, es ist sehr alltäglich jetzt. Das ist
hat
sehr
sie
schön.
Gesagt.
Das ist sehr schön. Das freut mich.
Das stimmt.
Und dass wir 2025 weitergehen und darauf freue ich mich sehr.
Und ich hoffe, genau,
Podcast
wir hoffen, dass
mit
wir...
mit dir zusammen zu machen.
Ja, und ich hoffe, genau, bei dir verändert sich 2025 ja auch wieder was. Das heißt, du hast wieder mehr Zeit.
Ja.
Und genau, das wollen wir nutzen. Und darauf freuen wir uns auch schon. Ich möchte trotzdem nochmal erwähnen, wir waren dieses Jahr zweimal nominiert, weil du gerade einfach so weitergeredet hast. Ich möchte es nochmal wirklich nochmal erwähnen, wir waren zweimal nominiert für Dinge, wo wir einfach so dachten, never.
Ich klopfe uns auf die Schultern.
Und das war total cool und wir hatten die Möglichkeit dadurch, also beim Goldene Blogger Award auch nochmal andere coole Leute kennenzulernen, Gespräche zu führen. Ansonsten mega lieb an alle, die uns irgendwie irgendwo mal treffen und dann so sagen, ey, ich höre euren Podcast.
Ja, ich denke,
also,
das hört gar keiner,
das
ehrlich gesagt.
Das ist so cool, ja, weil, wie gesagt, das war irgendwie, nie unsere Intention, ist jetzt auch Quatsch, aber wir haben halt damals ja einfach gedacht, komm, wir fangen mal an und
das
machen das jetzt einfach.
Das ist wirklich, Leute cool finden, ist geil, ja.
Genau, deswegen herzlichen Glückwunsch, unser Geschenk an euch ist, es geht 2025 weiter mit Climate Gossip, Wahnsinn. Ja, ansonsten haben wir keine Rabattcodes für euch. Schaut
doch,
in die.
Nein.
Ich hab leider nichts mitgebracht.
Ich hab auch nicht so
schaut in die hier Shownotes heißen sie.
Ja, schaut
da rein.
Komm,
das alles
Leute,
verlinkt.
Rein.
Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächstes Jahr immer noch mit dabei seid.
Und wünschen euch ganz schöne Weihnachtstage.
Erholsame Weihnachten vor allem. Macht das Handy aus. Macht das Handy aus.
Ich liebe
aus.
Das Gesicht, was du gerade. Mach mal das Handy aus. Mach doch jetzt mal das Handy
aus. Doch einfach mal das Handy. Lass doch einfach
mal
das
weg.
Handy auch
Leg's
aus.
Doch mal in die Ecke.
Nee, und alle Handys da hinten hin und da bleibt's. So. Backt viele Kekse, habe ich auch schon gemacht. Vanillekipferl, wie sind die?
Was nochmal?
Meine Vanillekipferl, die ich mitgebracht habe.
Ja, die sind super lecker tatsächlich.
So, ich habe sie nicht gezwungen. ich werde auch nochmal Kekse backen.
Ah, schön.
Bekomme kein Corona. Das ist echt Mist.
Ja, bleibt gesund.
Genau.
Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Wir freuen uns.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.